Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Die Beschreibung der letzten Tage vor der Hinrichtung Jesu ist irgendwie düster. Jesus weiß in dieser Stunde, wie weit die Dinge schon gediehen sind. Er weiß, dass er ausgeliefert wird, dass er seiner Hinrichtung durch die Menschen entgegengeht. Und Jesus befindet sich mit seinen Jüngern im Raum eines guten Bekannten, in dem das Passamal vorbereitet wird. Das zentrale Fest der Juden, wo sich die Juden an die Erlösung aus der Sklaverei Ägypten erinnern. Und sie essen miteinander und mitten in die Stille, vielleicht ins Gespräch hinein, äußert Jesus einen Satz, der allen den Atem stehen lässt oder stocken lässt. Einer von euch wird mich verraten. Schockiert fragt einer nach dem anderen, bin ich's, Herr? Oder ich vielleicht, könnte ich es sein? So als ob man erwägen müsste, als ob man nicht wüsste, was in seinem eigenen Herzen ist und ob man da einen Konflikt hat mit Jesus. Wer ist die Gruppe, in der das passiert? Es ist Jesu auserwählte Schar. Es sind die Leute, die die ganze Zeit über mit Jesus gegangen sind, die mit Kraft ausgestattet wurden zu heilen, die seine Wunder erlebt haben, die gesandt wurden zu predigen, zu befreien. Es sind die, die von ihm gelehrt wurden, seine Kerngemeinde. Die, die sich für die Nachfolge entschieden haben. Und jeder von ihnen ist auf einmal verunsichert. Man sieht, dass sie ganz Mensch geblieben sind. Aber sie sind auch noch nicht von Neuem geboren. Das muss man auch wissen. In dieser Zeit war Jesus noch nicht verherrlicht, der Geist noch nicht gekommen. Also sie waren noch nicht neue Menschen, der Geist Gottes noch nicht in ihnen. Und in dieser Situation wird Jesus ganz konkret. Einer unter euch, der den Bissen in die Schüssel mit eintaucht. Und dann noch deutlicher und scharf, der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Wie passt das zu dem Jesus, den wir kennen oder den wir vielleicht kennen, oder passt es gerade zu ihm? Sagte er nicht auch in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, wenn dich die eine Hand zum Bösen verführt, dann hack sie ab? Ja, war nicht Jesus der Meister der Übertreibung, um etwas ganz, ganz deutlich zu machen? Um Dinge auf den Punkt zu bringen. Es wäre besser für diesen Menschen nie geboren oder besser für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Um den Satz richtig verstehen zu können, müssen wir folgenden Hintergrund kennen. Zur Zeit Jesu gab es berühmte Rabbinerschulen in Jerusalem und genannt nach den pharisäischen Gelehrten Hillel und Schamai. Und die beiden Schulen standen im geistigen Wettkampf gegeneinander. Sie führten ständig Streitgespräche. Und so behauptete die eine Seite, es wäre besser für den Menschen, wenn er nicht erschaffen wäre, als dass er erschaffen wurde. Ja, über diese Fragen wurde diskutiert. Es wäre besser, wenn der Mensch gar nicht erschaffen wurde, als dass er erschaffen wurde. Die andere Seite behauptete, es ist besser für den Menschen, dass er erschaffen worden ist, als wenn er nicht erschaffen wäre. Und die Diskussion ging tatsächlich 2,5 Jahre hin und her und am Ende stimmte man ab und beschloss folgenden Satz: Es wäre besser für den Menschen, wenn er nicht erschaffen wäre, als dass er erschaffen wurde. Aber nun, da er erschaffen worden ist, soll er sein Werk prüfen. Also wenn du nur schon mal da bist, Mensch, ja, dann denk darüber nach, was du tust. Und später wurde dann sinngemäß so formuliert, wenn einer eine Einsicht hat und handelt nicht danach, dem wäre es besser, wenn er nicht geboren wäre. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus auf der Höhe seiner Zeit war und genau auch diese Diskussion kannte und auf sie Bezug nahm, als er diesen Satz wie ein Zitat benutzte. Er gibt seinem Freund Judas zu verstehen, wenn du hier wieder bessere Erkenntnis handelst, dann musst du wissen, dass das Folgen hat. Nun, wir wissen nicht, was die Motive des Judas waren. Da wird spekuliert, gibt es verschiedene Meinungen, ob es Geldgier war oder ob er einfach sozusagen Jesus provozieren wollte, dass er endlich aufsteht und als Messias auftritt, der die Römer aus dem Land treibt. Aber wir wissen eins, Judas war in einem Konflikt. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, so heißt es auch, dass der Teufel schon in Judas gefahren war. Also Judas war versucht, ganz klar, vom Feind. Und Jesus, der Gastgeber, verlangt erst einmal von seinem Gast Judas, dass er sein eigenes Handeln und sein Verhältnis zu ihm, den Gastgeber, in Klarheit wahrnimmt. Und dass er an die Konsequenzen denkt. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Wir haben es gerade gesungen, Gnade und Wahrheit, Wahrheit und Gnade. Die ungeschminkte Wahrheit sagt ihm Jesus. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus immer mit uns auch tut, wenn wir versucht sind, uns von ihm abzukehren und unser Ding zu machen. Dann stellt er uns die Wahrheit sozusagen vor Augen. Und er sagt, kannst du mich ansehen? Kannst du meinen Augen begegnen und trotzdem tun, was du vorhast? Also das ist was anderes, wie wenn man nach dem Gesetz lebt. Ja? Und zu sagen, ich tue was nicht aus Angst vor Strafe, ist das im Alten Testament. Aber Jesus sagt, kannst du mir in die Augen schauen und weiter so leben, wie du lebst? Da geht es um Beziehung. Da geht es um Treue, da geht es um diese tiefe Verbundenheit. Und deswegen ist ja der Verrat dann auch so tragisch auch, ja, weil es da um einen Beziehungsbruch geht, Aufgeben von Vertrauen. Coole Frage, oder? Können wir uns jeden Tag stellen. Das, was ich jetzt tue ich, kann ich das tun, wenn ich Jesus in die Augen schaue? Und dann, was passiert dann? Dann reicht Jesus ihm Brot und Wein, diesem Judas, der später so bitterlich bereut, dass er sich sein Leben nimmt. Als sagte Jesus zu ihm, und du bist trotzdem mein lieber Freund. Von meiner Seite reißt die Verbindung nicht ab. Das ist die unverdiente Gnade. Von meiner Seite reißt die Verbindung jetzt nicht ab. Ich bin da, du bist mein Freund. Und das ist ein ganz intensiver Austausch zwischen dem Gastgeber Jesus und dem Gast Judas. Und die anderen Jünger, die kriegen das kaum mit. Sie ahnen nur, dass da was im Gange ist. Sie rätseln, aber es geht gar nicht um sie. Es geht jetzt nur um Judas und Jesus. Die Handelnden sind der Herr des Tisches. Und der Mensch, von dem erwartet wird, dass er sich prüft. Und so sagt es ja auch Paulus, ja, wenn im 1. Korintherbrief 11, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus dem Kelch. Einfach prüfen. Und so ist es bis heute. Wir sollen die Wahrheit über uns erkennen und teilhaben an der Gemeinschaft Jesu. Wahrheit und Gnade. Ein augenöffnender Moment dafür, wie Jesus mit Sünde, Verrat und Gebrochensein umgeht. Wie Jesus letztlich mit uns umgeht, mit seiner Gemeinde umgeht. Mit Menschen, die im Begriff sind zu scheitern. Er öffnet uns die Augen dafür, was wir als Gemeinde auch für ein Gebilde sind. Jesus ruft die Sünder an den Tisch. Er hat zwar durch seinen kommenden Tod, durch die Auferstehung, die Sünde erledigt. Das ist das Großartige, wenn wir von Ostern her schauen. Er hat sie von uns Menschen genommen, er hat die Macht der Sünde zerstört, aber das zu empfangen liegt immer noch an uns. Wir haben Verantwortung und wir sind immer noch anfällig. Zwar sind wir in Christus gerechtfertigt und geheiligt, aber wir können immer noch scheitern und wir scheitern auch. Das Potenzial des Verrats steckt ja in jedem von uns. Jeder von uns muss für sich möglich halten, grundsätzlich, dass er ausbricht, dass er treulos wird, dass er selbstsüchtig, irregeleitet ist. Es ist die Gnade allein, die uns hält, wenn wir sie an uns wirken lassen. Jeder hat auch das Zeug dazu, ein Judas zu sein. Und jeder hat die Freiheit, die angebotene Gnade nicht anzunehmen. Und das war die Tragik des Judas. Er war entschlossen, den falschen Weg bis zum Ende zu gehen. Mit solchen hält Jesus immer noch Gemeinschaft bis heute. Er lädt sie an seinen Tisch. Jesus nimmt die Sünde an, das ist Gnade. Jesus konfrontiert die Sünde, das ist die Wahrheit. Auch wenn es Menschen heute ganz schwer fällt, ja, ich merke das immer wieder in Gesprächen, das zu trennen, das, wow, ich bin, was ich tue, ja, es ist ganz schnell, ist man auf der Seite der Identität, aber Jesus macht klar einen Unterschied. Sünde und Sünder. Ich liebe dich, aber ich kann nicht gutheißen, was du tust. Und das war es auch bei Judas. Keine disziplinäre Maßnahme, keine Rücknahme des Dienstes, ungeschminkte Wahrheit, unverdiente Gnade, die Einladung zum Tisch des Herrn. Und so wird uns das zum Vorbild auch für die Gemeinde. Die Gemeinde ist für Sünder da. Die Gemeinde ist für die Kranken da, für die Schwachen da, für die Irrläufer, für die Gescheiterten. Und gleichzeitig wird in ihr das Wort klar gepredigt, an dem sich jeder prüfen soll, ob er nicht eine Kurskorrektur vornehmen muss. Aus Liebe, weil es der Herr so will, weil er uns nicht nur freispricht, sondern weil er sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. So ist es. Ja. Wenn wir ihn lieben, dann tun wir gerne, was er will. Und wenn wir nicht genau wissen, was er will, dann müssen wir suchen, was er will. Herr, was ist dein Wille? Ohne Angst. Weil die Gnade voll da ist, weil er nie sagt, hey, ich bin nicht sauer auf dich, alles gut. Das ist das Krasse an Jesus. Die volle Dosis Wahrheit und die volle Dosis Gnade. Er sagt, was er sieht, fordert uns heraus, unsere inneren Konflikte ernst zu nehmen und anzugehen, weil er uns frei haben will. Er will uns vor Schaden bewahren und weiß, dass die Kraft einzig und allein in der Gnade ist, in der bedingungslosen Liebe Gottes, in seiner Erlösung. Und so hält er gnadenlos, gnädig die Gemeinschaft offen. Auch für Judas, auch für Petrus, der ihn verleugnen wird, auch für alle anderen, die sich an ihm ärgern werden, für alle, die scheitern, für alle, die ein Doppelleben führen, die lügen, die abhängig sind, ihr Leben nicht im Griff haben, die noch am Anfang stehen oder schon lange unterwegs sind und noch gar nichts mit ihm zu tun haben wollen oder die. Und hier sind wir mitten in der Bedeutung des Abendmahls, das Jesus an diesem Abend einsetzt. Jesus verbirgt sich mit der Zeichenhandlung von Brot und Wein dafür, dass er selbst das Opferlamm für die Sünde ist und dass er unsere Krankheiten tragen wird. Normalerweise gab es immer ein Lamm beim Passa, hier nicht. Denn das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, ist Jesus selbst. So wahr ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, so wahr werde ich meinen Leib für euch hingeben und mein Blut für euch vergießen. Ihr könnt euch darauf verlassen, ich trage eure Sünden und ich nehme auf mich eure Krankheiten. Ich sterbe für den Verrat und jeden Verräter Gottes und der Menschen. Ich sterbe als Verratender für alle, die sich verraten fühlen. Ich sterbe für die Verleumdung und jeden Verleumder und jeder, der verleumdet wurde. Keine Sünde muss mehr einen Menschen von Gott trennen, weil ich, Jesus, Sünde geworden bin und durch mich jeder wieder freien Zugang zum Vater haben kann. Nehmt und esst, trinkt alle daraus, was für eine Gnade. Und Jesus begründet dadurch, durch das Mahl, eine neue Gemeinschaft für seine Jünger und für die Gemeinde. Er schenkt uns Heil und Heilung für unseren inneren und äußeren Menschen. Und jedes Mal, wenn wir dieses Mahl feiern, dürfen wir empfangen, was er vollbracht hat. Jedes Mal. Heute darfst du empfangen, was er vollbracht hat. Brauchst du Vergebung? Du darfst sie einfach nur empfangen, sie ist schon lange da. Brauchst du Wiederherstellung? Seine göttliche Kraft ist da. Seine Gesundheit ist da. Sieg über die Macht des Feindes ist es da. Wir dürfen es empfangen. Nicht nur in Erinnerung behalten oder lesend aus der Bibel erglauben. Nein, er kommt auf eine neue Weise zu uns und er gibt sich uns. Und das soll die Sehnsucht wecken nach diesem Mahl. Oh, ich will wieder Abendmahl feiern. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Jesus gibt sich uns als Person. Er gibt sich uns in seinem Wirken und Tun in Brot und Wein, leibhaft, greifbar, schmeckbar. Gott hat immer schon uns als ganze Menschen ernst genommen, in unserer Körperlichkeit. Jetzt nicht nur, wir sind nicht nur Geistwesen, nein, er weiß, dass wir Körper sind. Und so gibt er sich im Abendmahl inmitten und unter etwas Körperlichem, in Brot und Wein. Wie, das muss ein Geheimnis bleiben. Und muss nicht erklärt werden, aber er will in uns eingehen, wenn wir essen und trinken. Und indem er in uns eingeht als der Heilige, geht er mit uns und durch uns in die Welt. Und das soll unseren Glauben stärken. Das soll unsere Sehnsucht nach diesem Mahl verstärken, ihm leibhaftig zu begegnen. Verstehen wir? Seine Erlösung wirkt sich leibhaftig aus in unserem Leben. Und das dürfen wir glauben. Nicht nur innerlich als der Vergebung oder Sieg über die Versuchung, und Sucht auch äußerlich in der Überwindung von Schwachheiten und Krankheiten. Es setzt Heilungskräfte Gottes frei. All das dürfen wir empfangen im Abendmahl, wenn wir unter dem Blick Jesu sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch durch den Heiligen Geist empfangen, durch die Gemeinschaft und Gebet und Anbetung oder im Nächsten. Aber er hat auf besondere Weise dieses Mahl eingesetzt, damit wir uns dadurch stärken lassen. Jemand sagte mal, es ist die Liebessprache Gottes. Manchmal fragt man sich, ja, ich kann doch Gott begegnen, wie ich will, ja. Aber manchmal, wenn wir was vielleicht nicht so sehr schätzen, dann müssen wir daran denken, Gott hat es gegeben, weil es seine Liebessprache auch ist, mit der er uns begegnen will und die er sehr schätzt, wenn wir das auch schätzen. Welche Schätze haben wir? Lass es nochmal auf der Zunge zergehen. Wir haben Vergebung. Und das empfangen wir, wenn wir jetzt kommen. Die Erlösung von Anklage und Schuld. Ein reines Gewissen. Wir haben Heilung, Befreiung von jedem Fluch der Vergangenheit. Erfülltes, siegreiches Leben in ihm. Wir haben den Himmel sicher. Und wir haben eine Hoffnung. Eine neue Gemeinschaft untereinander. Wir sind wahrhaftig Geschwister. Wir gehören für immer zueinander. Und wir dürfen das Größte einsetzen, was er uns gegeben hat. Wir dürfen seine Botschafter sein, seine Zeugen. Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? So jubiliert Paulus. Die Tragik des Judas war, dass er seinen Konflikt nicht ehrlich mit Jesus klären konnte und Jesu Gnade ihn nicht erreicht hat. Sein Verrat hat ihn in die Verzweiflung getrieben. Aber das ist nicht Gottes Bestimmung. Es ist niemals Gottes Wille und niemals Gottes Bestimmung für uns. Unsere Gottes Bestimmung für uns ist, alles zu empfangen, was Jesus für uns bereitet hat. Um alles zu werden, was er für uns im Sinn hat. Das möchte Gott für uns. Und deswegen sollen wir uns voll und ganz auf die Gnade konzentrieren. Und ihm alles sagen, was vielleicht da ist an Schuld, an Verletzung, an Zweifel, an Angst, an Sorge, was da in uns ist. Wir sollen es nicht für uns behalten. Gott ist nicht sauer auf uns, aber der Teufel kann es ganz leicht benutzen, um uns zu schwächen, um uns zu trennen von dem Erbe, das Gott für uns hat. Nochmal, Gott ist nicht sauer auf dich. Er hat, die Sünde ist kein Problem, er hat es alles bezahlt. Aber die Anfechtung wird da sein. Und wir, wenn wir nicht stehen darin, in dieser Verbindung zu ihm, dann sind wir einfach schwach im Glauben. Also ihm alles heute hingeben. Ans Kreuz. Im Bekenntnis. Gleich nach dem nächsten Lied werden wir einfach eine kleine Beichte machen. Beichte heißt Ja sagen zu dem, was ist. Und vor Gott kommen und einfach alles loswerden. und dann fröhlich zum Abendmahl gehen, fröhlich in die Gemeinschaft mit Jesus eintreten. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Vater, wir danken dir jetzt für deine Gnade. Wir danken dir, Herr, für das große Geschenk, dass du uns einlädst an deinen Tisch. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du die Liebe Gottes, die du in unsere Herzen gegeben hast, offenbarst. Lass sie unter uns offenbar werden. Und Herr, wo immer jetzt irgendein schlechtes Gewissen ist, weisen wir das zurück. Denn du machst uns kein schlechtes Gewissen, du gibst uns Freiheit. Herr, wenn du überführst, Herr, dann wird es uns ganz klar, dass du es bist, zum Heil und zum Guten. Und nur das soll heute Raum haben, hier unter uns. So danken wir dir in Jesu Namen. Amen.